Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Darüber spricht heute die Sportwelt.
Stand jetzt.
Die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages.
Stand.
Jetzt. Mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf meinsportpodcast.de.
Guten Morgen am Tag nach dem Feiertag. Wir haben Freitag, den 14. Mai. Es ist 7.07 Uhr und damit höchste Zeit für Stand jetzt.
Für den ersten Sportpodcast des Tages und den letzten dieser Woche mit uns, mit mir Andreas Wurm und
ich bin Malte Asmus. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid.
Denn wir haben auch heute wieder diese Themen, die Stand jetzt das Zeug zum Tagesgespräch haben.
Andreas berichtet gleich von seinem Einsatz beim DFB-Pokalfinale gestern Abend. Außerdem spricht Handball-Nationalspielerin Emily Bölk bei uns über die Probleme der Professionalisierung des Frauenhandballs in Deutschland. Und unser Boxexperte blickt voraus auf das Duell zwischen Mahmoud Shah und Christopher Lovejoy und sagt, Shah trifft auf ein Enigma in einer, ja, vielleicht sogar Kirmesveranstaltung.
Außerdem gibt es wieder unsere Dreierkette mit den Gewinnern, mit den Verlierern des Tages, den Geburtstagskindern und den Erinnerungen an sportgeschichtliche Highlights am heutigen Tag.
Und wir haben natürlich heute auch eine Frage des Tages für euch. Ab der Saison 21/22 dürfen in den Niederlanden Frauen und Männer gemeinsam bis hoch in die drittklassige Liga in einer Mannschaft spielen. Gute Regelung, die Schule machen und noch ausgeweitet werden sollte? Fragezeichen. Zwei Meinungen in je 40 Sekunden dazu.
Also, ich finde, das ist eine tolle Sache für Gleichberechtigung und auch eine tolle Sache zum Beispiel für die Vereine in Zeiten von sinkenden Mitgliederzahlen. Wenn Männer und Frauen gemeinsam kicken können, kriegen Clubs ihre Teams voll, müssen sich nicht aus Wettbewerben abmelden. Mädchen und Frauen kriegen auch die Chance, ihrem Hobby Fußball nachzugehen, wo es vielleicht bei der Heimatregion keine Frauenabteilung gibt. Im Kinderbereich gibt's das ja auch schon und es ist wunderbar anzusehen, wie Mädchen Jungs am Ball auch nass machen. Also, das ist wirklich eine tolle Geschichte. Die Niederlande gehen da ja auch mit gutem Beispiel voran. Ich hoffe, der DFB zieht danach und ganz sicher würde das auch den Spielerinnen gut tun und sie würden davon profitieren, könnten sie in gemeinsamen Wettstreiten viel voneinander abgucken, fußballerisch und vor allem auch in Sachen Fairplay. Die immer wieder vorkommenden Ausschreitungen im Amateurbereich werden dadurch vielleicht ja auch ein bisschen eingedämmt.
Ja, da gebe ich dir recht. Tolle Sache und für den Jugend- und Amateurbereich, den Breitensport auch super, sollte auch hier schnellstmöglichst umgesetzt werden, finde ich. Aber aus meiner Sicht nicht auf den Leistungssport und den Profibereich übertragen. Wenn da sind die athletischen und körperlichen Voraussetzungen von Männern und Frauen dann doch zu unterschiedlich für. Männer entwickeln einfach größere Muskelmassen, das zeigen auch Untersuchungen. Auch wenn Männer und Frauen im Spiel annähernd gleiche Strecken zurücklegen, ist der Teil an Sprintstrecken bei den Männern aufgrund der Muskelmasse dann doch nochmal größer, die Spitzengeschwindigkeit einfach höher. Es würde deshalb auch keiner auf die Idee kommen, zum Beispiel in der Leichtathletik Männer und Frauen gemeinsam die 100 Meter sprinten zu lassen. Also Gleichberechtigung, finde ich, ist richtig und wichtig, aber wem bringt sie was, wenn es dann zulasten eines fairen Wettbewerbs im Profibereich geht?
Und was sagt ihr zu diesem Thema? Vielleicht habt ihr ja auch eine Tochter, die zum Beispiel super gut kicken kann und für die das genau das Richtige wäre. Schickt uns gerne eine WhatsApp-Sprachnachricht mit eurer Meinung an die 0331 298 5028 0331 298 5028 und ganz wichtig, bitte sendet an diese Nummer nur eine Sprachnachricht, beginnt sie mit Stand jetzt, dann eurem Namen und dann gerne eurem Beitrag zu diesem, wie wir finden, wichtigen Thema.
Stand jetzt aktuell.
Aber zuallererst blicken wir hier bei Stand jetzt auf den Pokalsieg von Borussia Dortmund in Berlin über RB Leipzig zurück. 4:1 gewann die Borussia, angeführt von einem Bärenstart um Marco Reus und natürlich ihren hochbegabten Wunderkindern Jadon Sancho und Erling Haaland. Die trafen jeweils doppelt und brachten der Borussia den 5. DFB-Pokalsieg ihrer Vereinsgeschichte. Schon zur Pause, da hatte es 13:0 für Dortmund gestanden. 3 Tore, mit denen die höchst effektiven Dortmunder die Leipziger Nachlässigkeiten eiskalt bestraften. Glückwunsch an den BVB. Und beim Gegner ist jetzt Wundenlecken angesagt. Es wurde also nichts aus dem erhofften ersten Titel für RB Leipzig. Und eine Mitschuld daran trifft auch Julian Nagelsmann, denn der hatte völlig ungewohnt auf eine Grundformation mit 2 Stürmern gesetzt. Sörloth und Wang, die durften ran, waren in der ersten Hälfte aber komplett wirkungslos, wurden dann zur zweiten durch Paulsen und Nkunku ersetzt. Dadurch wurde Leipzig besser, aber die Chance Verwertung, die war einfach richtig schwach. Frank Bedau, unser Leipzig-Experte, der zeigte sich etwas konsterniert nach dem Spiel.
Glückwunsch an den BVB zum DFB-Pokalgewinn. Es hat nicht unbedingt mal die schlechtere Mannschaft verloren, denn gerade in der ersten Halbzeit waren es einfach zu viele Fehler, individuelle Fehler im defensiven Mittelfeld, eine Restverteidigung, die es dem BVB ermöglicht haben, relativ einfach die Tore zu erzielen. Julian Nagelsmann hat wahrscheinlich wirklich ein Pep-Syndrom, in entscheidenden Spielen gern mal was zu verkutschen. Muss man heute leider sagen. Wenn man sieht, dann wie teilweise auch die RB dann in der zweiten Halbzeit doch nochmal zurückgekommen ist, eigentlich Chancen gehabt hat, nochmal ranzukommen. Das war okay und man hat auch gesehen, dass die Mannschaft wollte. Ja, Enttäuschung ist halt groß. Ist halt so bei solchen Spielen. Die Champions-League-Qualifikation ist über die Bundesliga erreicht. Und von daher trotzdem eine gute Saison.
Kopf hoch Frank Bedau und Kopf hoch Leipzig. Andreas Wurm war vor Ort in Berlin, hat ja für den DFB den offiziellen Stadionsprecher gemacht. Andreas, wie war denn das Pokalfinale jetzt aus deiner Sicht unter Geisterspielbedingungen? Worauf musstest du da achten? Was war für dich besonders anders als jetzt bei vollem Haus zum Beispiel?
Ein Pokalfinale unter Geisterbedingungen ist tatsächlich nach vielen, vielen Jahren, die ich das jetzt schon mache, etwas sehr Besonderes. Und ich muss sagen, jetzt nichts, was mich besonders kickt. Denn was macht dieses Pokalfinale Jahr für Jahr aus, egal welche Mannschaft damit dabei ist? Die Stimmung ist einfach großartig. 78.000 Menschen im Berliner Olympiastadion. Und was war für mich anders? Ich sage irgendetwas und ich bekomme kein Feedback. Normalerweise ist es so, wenn du schon im Vorprogramm irgendetwas sagst, wenn du Statistiken vorstellst, wie auch immer Leute vorstellst, einzelne Spieler highlightest, da bekommst du Resonanz mindestens mal aus einer Kurve. Und das fiel natürlich komplett weg. Worauf musste ich achten? Ich musste vor allem viel, viel langsamer sprechen, als ich es sonst tue. Na klar, halt es in einem solchen Stadion. Aber wenn die Hütte voll ist, dann eben nicht mehr so sehr. Und jetzt ist halt kaum einer da, es sind ein paar Offizielle da und so. Und dann halt das natürlich unfassbar. Also musste man sehr viel langsamer sprechen, als man das normal tut. Und das ist dann schon auch gewöhnungsbedürftig für einen selbst, denn das ist natürlich einfach auch gar nicht der Duktus, den man hat.
Wie war es so für die Sieger, dass sie jetzt unter sich nur jubeln konnten? Für beide Teams sind ja Titel nicht so alltäglich wie für Bayern. Und für die Dortmunder gab es in den letzten Jahren ja auch nicht so viel zu holen.
Also eines hat mich ganz besonders erstaunt. Der BVB hat gefeiert auf dem Platz mit allen, die zum Verein gehören, als gäbe es keinen Morgen. Als hätten sie noch niemals und nicht zum fünften Mal diesen Pokal gewonnen. Das war eigentlich wirklich sehr, sehr schön anzusehen. Die haben sich alle unfassbar gefreut und ich glaube, von der Geschäftsstelle bis hin zu letztlich dem Cheftrainer Edin Terzic, der sein Glück gar nicht fassen konnte, der dann am Ende noch, als ich auch aus dem Innenraum weggelaufen bin, hat er sich noch eine Handvoll Goldglitter mitgenommen und hat gesagt, das muss ich mit nach Hause nehmen, da freuen sich meine Kinder drüber, die muss ich sowieso jetzt erstmal anrufen, die konnten heute nicht hier sein aus bekannten Gründen und das hat ihm so unfassbar leid getan. Und er hat wirklich wie ein kleiner Junge, hat er diesen Goldglitter aufgenommen und hat gesagt, den muss ich mit nach Hause nehmen. Und das war eigentlich ganz schön. Na klar hat das Team darunter gelitten, dass sie nicht in die Westkurve gehen konnten, wo normalerweise alles in Schwarz-Gelb getaucht ist und sie feiern konnten. Sie sind aber trotzdem in die Kurve gegangen und sind dann hoch das Marathontor hochgelaufen, wo man normalerweise gar nicht hinkommt, weil normalerweise entweder Tribünen aufgebaut sind oder das Ganze mit den Vereinslogos zugehängt ist. Sie sind also da hochgegangen und haben ein Bild kreiert, dass es so eben auch in der Geschichte noch nicht gab und das war auch besonders. Ja, und dann sind sie abgezogen, ne? Ab in die Kabine, weil nach dem Spiel ist vor dem möglichen Qualifizieren für die Champions League. Das haben sie sehr deutlich gemacht. Haben gesagt, naja, sie gucken sich nochmal in die Augen und trinken vielleicht ganz kurz ein, aber mehr geht auch nicht. Also das war schon sehr, sehr emotional, muss man sagen. Aber es ist natürlich kein Spiel, wie wir das sonst hier in Berlin gewohnt sind.
Und wie hat der DFB angesichts der Turbulenzen im Präsidium die Pokalübergabe geregelt?
Also ich finde, das haben wir in letzter Konsequenz ziemlich gut geregelt. Na klar konnte der Präsidialausschuss oder die Ehrungsdelegation nicht wie gewohnt da sein. Der Bundespräsident war nicht da, die Bundeskanzlerin war nicht da. Also von daher waren diese Möglichkeiten eben so in Gänze eben nicht gegeben. Man hat zwei junge Menschen, 16 Jahre und 18 Jahre, Nathalie und Luca genommen, kommen aus zwei Berliner Fußballvereinen. Sie ist Stürmerin und Schiedsrichterin, er ist Torwart und Schiedsrichter. Und die standen Pate für eine tolle Aktion, draußen muss drin sein. Das ist eine Petition, die der Deutsche Fußballbund zusammen mit dem DOSB gestartet hat, dass man so schnell wie möglich wieder die Möglichkeiten gibt, draußen Sport zu machen. Der organisierte Sport soll wieder zurück eben auf das Feld dürfen, erst zum Trainieren und dann auch im Wettkampfmodus. Und diese beiden haben also den Pokal und die Medaillen übergeben. Wie ich finde, wirklich eine schöne Idee und irgendwie dann auch ziemlich würdig.
Stand jetzt aktuell.
In unserem Anwurf-Podcast hier auf meinsportpodcast.de dreht sich alles um den Handballsport und in der aktuellen Ausgabe, da hat die Kapitänin der deutschen Nationalmannschaft Emily Bölk vorbeigeschaut und sich mit Tim Detmar über ihre Karriere, ihren Wechsel nach Ungarn unterhalten und auch das Thema Professionalisierung des Frauenhandballs angeschnitten. Die beiden haben sich unter anderem darüber unterhalten, warum es bei uns in Deutschland generell damit etwas langsamer vorangeht als zum Beispiel in Emilys Wahlheimat Ungarn.
Warum ist es aus deiner Sicht so schwierig in Deutschland, das Thema Professionalisierung des Frauensports so voranzubringen oder überhaupt noch mehr voranzubringen?
Sehr schwierig, das so auf einen Punkt zu bringen. Es liegt natürlich einfach am Geld. Damit könnten professionellere Strukturen erbaut werden. Damit könnten die Spielerinnen auch besser bezahlt werden, in dem Sinne, dass eben kein Job mehr neben dem Posten Profi-Handball, der es ja dann wäre, wäre eben nicht mehr notwendig, wie es bei den Männern wohl sehr wahrscheinlich bei den meisten der Fall ist, dass sie sich eben für die meisten komplett wirklich auf den Handball fokussieren können und dementsprechend eben auch sich besser und weiterentwickeln können, da eben der Fokus drauf liegt, der zentrale Lebenspunkt ist. Natürlich ist es aber auch so, dass so ein Ping-Pong-Spiel ist. Einerseits braucht man professionellere Strukturen, vor allen Dingen auch Hallen, die du dann eben entsprechend auch bewerben kannst, ausstatten kannst, dass man die beispielsweise im Fernsehen zeigen kann oder eben auch die Zuschauer da ihren Platz finden. Andererseits, und dann kommen natürlich durch TV auch wieder Gelder rein. Andererseits, muss irgendwo halt erstmal der Startpunkt gesetzt werden. Und da braucht man eigentlich, toll wäre es natürlich, staatliche Unterstützung zu erhalten, wie es beispielsweise in Frankreich ist oder auch hier in Ungarn. Das ergibt natürlich oder bringt viel mehr Möglichkeiten, insbesondere für Randsportarten oder eben halt für Handball. Andererseits ist man halt einfach auf Partner, Sponsoren etc. angewiesen. Und da ist halt natürlich wieder Rückkopplung zu der höheren Medienpräsenz, die einfach die Männer auch durch die Fernsehzeiten etc. haben, ist dann natürlich das Interesse auch etwas höher, da eben Geld reinzustecken, weil man dann auch eine größere Plattform hat, eben Werbung zu schalten. Ich muss einfach hoffen, oder wir alle müssen hoffen, dass es da vielleicht noch viele interessierte Unternehmer gibt, die Interesse haben, da vielleicht zu unterstützen und eben den Frauenhandball ein bisschen nach vorne zu bringen, da vielleicht in Geld zu investieren, dass eben auch das Erstellen professionellerer Strukturen überhaupt möglich ist. Und dann, glaube ich, wie gesagt, entwickelt sich das alles weiter. Aber natürlich ist auch eine große Hilfe die Nationalmannschaft, die da einfach eine große Strahlkraft hat, auch eine größere Medienpräsenz als jetzt einzelne deutsche Vereine. Und da nehme ich uns oder mich, wir als Spielerinnen und den DAB an sich natürlich auch in die Verantwortung, dass wir da möglichst mit einem guten, vorbildhaften Auftreten Werbung eben machen für den Frauenhandball oder für den Handball im Generellen. Und Fakt ist aber auch, dass da natürlich auch Leistungen eine ganz entscheidende Rolle spielen. Und zurück zum Thema Medaille mal mit der deutschen Nationalmannschaft, das wäre natürlich überragend und das würde dann wahrscheinlich auch nochmal einen ganz anderen Boom auch im Rahmen Frauenhandball eben erzielen.
sagt Handball-Nationalspielerin Emily Bölk. Mehr zu ihr und von ihr hört ihr in der aktuellen Ausgabe von Anwurf mit unserem Kollegen Tim Detmar hier auf meinsportpodcast.de und natürlich überall, wo es Podcasts gibt. Unbedingt abonnieren.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Als Jugendlicher wegen zu geringer Größe aussortiert. Von der Oma hochgepäppelt und am Ende einer der besten aller Zeiten. Das ist die Geschichte von Torwartlegende Dino Zoff, der trotz eines saftigen Karrierefehlstarts letztlich ältester Weltmeister ever und italienisches Nationalheiligtum wurde.
100 Fußballlegenden. Jetzt überall, wo es Podcasts gibt. Die Stand jetzt. Dreierkette.
Wer sind die Gewinner? Wer sind die Verlierer des Tages? Wir haben sportliche Geburtstagskinder und wir schauen zurück in der Sportgeschichte. Das Ganze nennen wir Stand jetzt Dreierkette.
Top und Flop.
Top des Tages ist Doppelweltmeister Florian Wellbrock. Der Schwimmer, der hat sich 2 Monate vor den Olympischen Spielen in guter Form präsentiert und bei der EM in Budapest Bronze im Freiwasserrennen über 10 Kilometer gewonnen. Ohnehin sind die DSV-Athleten dort in Budapest Stand jetzt ja gut unterwegs. Patrick Hausting, der hat im Wasserspringen jetzt schon 2 Goldmedaillen gewonnen und bringt es damit insgesamt in seiner Karriere auf stolze 17 EM-Titel. Also echt top. Ein Flop dagegen war die internationale Turnierpremiere von Lisa Müller, der Ehefrau von Thomas Müller, mit ihrem neuen Pferd Davi. Die beiden waren bei einer Dressurprüfung in München an den Start gegangen bei einem Grand Prix und am Ende mit mageren 67,239% gerade mal 13. geworden. Damit lagen sie 5,5 Prozentpunkte hinter der Siegerin Jessica von Bredow-Werndl im Sattel von Ferdinand.
Geburtstagskind des Tages.
Wir sagen wieder Happy Birthday allen, die heute Geburtstag feiern. Es gibt auch ein paar, die besonders sportlich sind, die einen Namen haben. Ein paar nennen wir euch jetzt.
Zum Beispiel Leon White. 66 Jahre wäre er heute geworden. Einer der erfolgreichsten US-Wrestler. Unter anderem hat er ja 4 WCW-Turniere gewonnen. Der wog circa 200 Kilo. Also war nicht nur sportlich ein Schwergewicht, sondern brachte auch richtig was auf die Waage. Und trotz dieses Gewichts beherrschte er verdammt akrobatische Kampfmanöver. 2016 wurde bei ihm dann allerdings eine Herzschwäche diagnostiziert, an deren Folgen er dann 2 Jahre später leider verstarb.
58 Jahre wird heute der ehemalige Handballer Jochen Fratz. Den Namen habe ich lange nicht gehört, aber ich habe ihn in bester Erinnerung. Scholle, wie ihn seine Freunde nennen, das ist ein Spitzname, weil er in Cuxhaven geboren wurde. Und während seiner Laufbahn spielte Fratz für Essen, für Nordhorn und Lingen, naja gut, liegt direkt beieinander, wurde 3-mal deutscher Meister, 4-mal Pokalsieger und gewann 1989 mit TuS Essen den Europapokal der Pokalsieger. Und auch für die deutsche Nationalmannschaft lief Fratz auf bei den Olympischen Spielen. 1984 gab's für ihn Silber.
Stammgast war der damals in der Sportschau am Sonntag.
Zu Recht, zu
absolut,
Recht.
Absolut, absolut.
Ja.
Ein Held meiner Jugend. Und ja. Wir gratulieren zum 46. Geburtstag. Niki Sørensen, ehemaliger dänischer Radfahrer, wurde 4-mal dänischer Meister, gewann ja auch mal eine Etappe bei der Tour und eine bei der Vuelta und war sonst eher ja, der Helfer für Teamkollegen, war der Mann, der andere in Szene setzte, aber das wohl nicht immer so ganz regelgerecht. 2015, da gestand er nämlich ein, dass er während seiner aktiven Zeit als Rennfahrer auch gedopt hatte. Gut, jetzt könnte man sagen, Wasser ist nass, wer hat es nicht gemacht, aber schön ist es trotzdem nicht.
Ja, und natürlich sagen wir auch Happy Birthday allen anderen, die heute Geburtstag haben. Wenn ihr dopt, dann bitte nur mit den legalen Sachen. Ne? So ein bisschen, also so Säckchen, Bierchen, Weinchen und ein bisschen was zu knabbern. Das ist mein Doping zum Beispiel. Und wir wünschen euch, dass ihr einen ganz, ganz tollen Tag habt mit einem riesen Stück Geburtstagstorte. Lasst euch schön feiern.
Heute in der Sportgeschichte.
Was passierte so alles Sportliches am 14. Mai? Das haben wir jetzt für euch.
Blicken wir mal zurück ins Jahr 1900. Damals wurden an diesem Tag in Paris die 2. Olympischen Spiele der Neuzeit eröffnet. Zu Ehren des Ideengebers der neuzeitlichen Spiele, Pierre de Coubertin, fanden diese Spiele dann auch in seiner Heimat in Frankreich statt. Kurios war, Diese Olympischen Spiele, die erstreckten sich über 5 Monate, waren dann erst am 28. Oktober offiziell beendet. Aber man muss auch dazu sagen, damals war es nicht nur nicht so kompakt wie heute, es hatte auch einfach nicht den Stellenwert, weder in Sportlerkreisen noch in der Öffentlichkeit.
Jetzt gucken wir mal auf die Sportgeschichte in Österreich, könnte man fast sagen, aber generell international war das natürlich ein Meilenstein. Sportgeschichte schrieb nämlich Gerlinde Kaltenbrunner, und zwar am 14. Mai 2006. Die Österreicherin bestieg im Himalaya-Gebirge den dritthöchsten Berg der Erde. Gut 8500 Meter hoch ist er. Damit wurde Kaltenbrunner zur ersten Frau, die 9 der 14 Achttausender auf der Welt bestiegen hat.
Oh, großartige Leistung, kann man schon sagen. Ein Achttausender hat er nicht bestiegen 2017, aber er hat was anderes gemacht. Er hat quasi einen der Mount Everest des Golfsports gewonnen. Der 21-jährige Sibo Kim, der hat die PGA Players Championship gewonnen. Das inoffizielle 5. Major, und dabei Louis Oosthuizen und Ian Poulter auf die Plätze 2 und 3 verwiesen. Kim war zwar nur der 2. Koreaner, der dieses Turnier mal gewinnen konnte, aber er hat den Jugendrekord sozusagen aufgestellt, denn mit 21 Jahren ist er Stand jetzt immer noch der jüngste Sieger dieses legendären Turniers.
Stand jetzt aktuell.
Ja, und da gibt es morgen ja auch noch Boxen. Mahmoud Shah gibt nach 3 Jahren sein Comeback im Ring. Er boxt in Köln gegen den US-Amerikaner Christopher Lovejoy. Und unser Kollege Kevin Scheuren, der blickt bei uns mal voraus. Kevin, wie stehen denn die Chancen von Shah?
Wenn man auf die Kampfrekorde beider Boxer guckt, wird man meinen, ja, Mahmoud Shah dürfte eigentlich Favorit sein. Shah, 31 Siege, 4 Niederlagen, 17 seiner Siege durch K.O. Christopher Lovejoy, 19 Siege, keine Niederlage, 19 durch K.O. Da muss man vielleicht mal etwas gerade rücken. Christopher Lovejoy, von dem ist nicht wirklich was bekannt in Sachen Boxen. Er hat zwar 19 Siege, aber es gibt nur von einem Kampf wirklich Bilder. Das ist total verrückt, das ist ein Enigma eigentlich. In der Boxszene wird er ziemlich belächelt, weil er hatte mal eine Phase, wo er urplötzlich irgendwie in den Top 10 der WBA-Rangliste geführt worden ist. Die Rangliste, in der auch Mahmoud Shah mal stand. Aber da er ja seit über 3 Jahren nicht gekämpft hat, er hat ja mittlerweile auch seinen WBA-Weltmeistertitel eigentlich eingebüßt. Er ist der WBA-Weltmeister in Pause. Mittlerweile ist ja Trevor Bryan der WBA-Weltmeister. Trevor Bryan übrigens der, gegen den Shah antreten sollte vor einiger Zeit, aber von Don King übers Ohr gehauen wurde. Ihr habt es ja am Mittwoch hier bei Stand jetzt gehört. Übrigens, Christopher Lovejoy auch, ja, also der sollte auch schon mal gegen Trevor Bryan antreten, wurde auch übers Ohr gehauen von Don King. Also in der Boxszene wird dieser Kampf auch so ein bisschen als Zirkusveranstaltung gesehen. Ich bin sehr gespannt auf die beiden. Also nochmal zurück zu Christopher Lovejoy. Der hat zwar 19 Siege, 19 K.O.s, keine Niederlage, aber es gibt halt nur einen Kampf, der wirklich irgendwo mal öffentlich geworden ist. Also der boxt dann in irgendwelchen Hinterhöfen offensichtlich oder irgendwo, wo keiner Aufmerksamkeit draufgelegt hat. Man sollte das jetzt nicht überbewerten, dass er diese 19 Siege hat. Mahmoud Shah hat ja durchaus Kämpfe gehabt gegen hochrangige Gegner, Alexander Povetkin, Vitali Klitschko. Auch sein letzter Kampf, in dem er Weltmeister wurde, war er jetzt kein Kanonenfutter der Gegner. Aber er hat eben sehr, sehr lange nicht geboxt. Ich bin sehr gespannt auf diesen Kampf, weil er entweder richtig aufregend wird oder ein totaler Stinker, weil beide ihre Schwächen haben. Also zumindest das, was man von Christopher Lovejoy hört, er hat jetzt nicht das stabilste Kinn. Er ist auch nicht der stabilste Boxer, was das Antreten eines Kampfes angeht. Also einige unken auch noch in der Boxszene, dass es diesen Kampf gar nicht geben wird, weil ganz kurz vorher entweder Lovejoy oder Shah sich zurückziehen werden.
Ist das realistisch aus deiner Sicht?
Davon gehe ich jetzt mittlerweile mal nicht aus. Mahmoud Shah ist ein Boxer mit Herz. Er ist ein Boxer mit einem harten Schlag, ist Christopher Lovejoy aber auch. Also Christopher Lovejoy ist ein Gigant, er ist riesig groß. Er hat jede Menge Masse, über die er kommt und über die er Mahmoud Shah gefährlich werden wird. Ich würde fast behaupten, dass dieser Kampf nicht über die Runden geht. Mit leichten Vorteilen, wie gesagt, für Mahmoud Shah. Weil Mahmoud Shah dann doch ein bisschen schneller ist, trotz der Masse, die er mit sich rumschleppt. Und er hat einen Heimvorteil. Das ist natürlich auch wirklich wichtig. Der Kampf sollte eigentlich in Hamburg stattfinden, wurde verlegt nach Köln, in seine Heimatstadt. Also für meine Begriffe geht der Kampf keine 5 Runden und dürfte an Mahmoud Shah gehen, wenn nicht irgendwas völlig Wildes passiert oder der Kampf findet gar nicht statt.
Aber das hattest du ja eigentlich schon ausgeschlossen. Du bist übrigens in der Halle in Köln dabei morgen.
Ich freue mich drauf, endlich mal wieder Live-Sport für mich, endlich mal wieder Boxen. Und es gibt ja auch ein paar Vorkämpfe noch, also es sind 4 Vorkämpfe geplant, jeweils Kämpfer, die Mahmoud Shah in seinem Umkreis hat. Christian Hammer, der übrigens auch mal gegen Christopher Lovejoy boxen sollte, der dann aber Corona-geschwächt absagen musste, kämpft gegen Patrick Kowal, der einen Kampfrekord von, haltet euch fest, 7 Siegen, 24 Niederlagen hat. Also das, sagen wir mal so, die Kämpfer aus Chars Dunstkreis haben Gegner, die sie allesamt schlagen sollten. Und ja, ich freue mich drauf. Sportstudio Baden morgen Abend in Köln. Bild Plus überträgt diese Veranstaltung live für Abonnenten. Und ihr hört dann am Montag hier bei Stand jetzt meine Einschätzungen von diesem Kampfabend mit dem Hauptkampf Mahmoud Shah gegen Christopher Lovejoy. Ein Kampf, auf den ich wirklich sehr gespannt bin, weil ich ja schon sehr lange die Karriere von Mahmoud Shah begleite, auch schon bei seinem Weltmeisterschaftskampf war, hier für meinsportpodcast.de und ja, mich einfach freue, ihn wieder im Ring zu sehen, denn es war schade, dass er nicht mehr wirklich Weltmeister ist, aber es heißt ja nicht, dass er nicht nochmal angreifen kann. Also ich würde es ihm wünschen. Ja, und damit zurück zu dir, Malte.
Das bringt der Sporttag. Stand jetzt.
Ja, bleibt uns noch der Blick auf das Sportwochenende. Mhm. Ja, richtig, das ist ja schon wieder Wochenende.
So schnell geht's.
Ist ja unfassbar, kaum schauen wir auf die Uhr, ist schon Herbst, aber ja. Jetzt gehen wir erstmal ans Wochenende, denn auch da gibt's wieder eine ganze Menge und wir schauen einfach mal gemeinsam drauf.
Oh, da ist jede Menge, also Fußball ist natürlich Newcastle United gegen Manchester City heute Abend in der Premier League, wir haben aber natürlich auch noch die Bundesliga, 33. Spieltag, dank des Pokalfinals natürlich ein bisschen durcheinander gewirbelt, nicht kompakt am Samstag, sondern Leipzig und Dortmund, die brauchen ja dann erst Sonntag, die dürfen ein bisschen ausschnaufen.
Ja, ist zum Beispiel ein Spieltag Hertha gegen Köln. Also da nimmt man sich da unten die Punkte weg. Das ist schon sehr, sehr interessant, was dabei herauskommen könnte. Also sind ein paar ordentliche Partien mit dabei. Der FA Cup wird gespielt, Chelsea gegen Leicester City.
Stimmt, da gibt es wieder einen Pokal vielleicht für Thomas Tuchel ein. Aber in Italien, da wird dann auch noch ein Spitzenspiel stattfinden. Juventus Turin gegen Inter Mailand. Da werden die Mailänder zu Gast bei den Turinern, denen sicherlich mal schön die Nase zeigen. Hey, wir haben euren Port.
Ja, ja, und aber noch was, du. Huiuiuiui. In der ewigen Stadt könnte es heiß hergehen.
Derby della Capitale.
Das Stadtderby. Ja. Oh. Die AS gegen Lazio.
Auch das ist richtig was los, fußballtechnisch. Aber Motorsport auch. IndyCar zum Beispiel, Grand Prix von Indianapolis wird ausgetragen. Und es gibt Handball mit Kiel gegen Barling, Weilstetten, den Rhein-Neckar-Löwen gegen Erlangen. Wir haben auch Basketball. BBL-Pokal findet jetzt doch mal statt.
Ja, Ratiopharm Ulm gegen FC Bayern Baskets, Göttingen gegen Alba Berlin, also das zum Beispiel diese beiden Partien.
Ja, wurde ja nochmal wieder verschoben, nachdem das ja eigentlich schon vor ein paar Wochen angesetzt war. Jetzt findet es tatsächlich statt, drücken wir mal die Daumen, dass es dann auch wirklich stattfindet. Giro d'Italia geht natürlich auch weiter, also Radsport auch das ganze Wochenende über. Wir haben natürlich auch den großen Preis von Frankreich im MotoGP, also Motorrad wird auch noch gefahren. Es ist jede Menge los.
Naja. Ja, und dann haben wir, also Tennis wird gespielt in Italien zum Beispiel, Italian Open. Das wird sehr, sehr spannend. Puh.
Ja, und irgendwas davon wird so atemberaubend sein, dass man am Montag noch drüber spricht. Und wenn man das tut, dann ist es definitiv bei uns auch ein Thema in der Sendung bei Stand jetzt.
Aber selbstverständlich, wir freuen uns auf euch. Ab 7.07 Uhr sind wir wieder für euch da in der Zwischenzeit. Ihr kennt das, falls ihr es noch nicht gemacht habt, bitte abonniert gerne unseren Podcast mit dem Podcatcher eurer Wahl. Schreibt gerne auch eine Bewertung, sagt uns eure Meinung im besten Sinne. Gerne auch ein paar Sterne bei iTunes und hört weiter fleißig mein Sportpodcast.de.
Denn nur hier gibt's Sport für die Ohren rund um die Uhr. Wir sagen bis Montag, schönes Wochenende, Gruß und Kuss von
Andreas Wurm
und Malte Asmus.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutz und Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.
Darüber spricht heute die Sportwelt.
Stand jetzt.
Die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages.
Stand
jetzt. Mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.